Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Durch die Bibel, so heißt unsere Sendereihe, zu der ich Sie wieder herzlich willkommen heiße. In der letzten Sendung haben wir uns mit dem Leid des Gottesknechtes Jesus Christus befasst, das vom Propheten Jesaja sehr anschaulich in den ersten Versen von Kapitel 53 beschrieben wurde. Doch es ist bekannt, dass auf Regen Sonnenschein folgt, und deshalb steht in der heutigen Sendung die Genugtuung und Freude unseres Retters im Mittelpunkt. Eine Genugtuung, die er empfand, weil er den Tod besiegt und uns das Heil gebracht hatte. Doch es gibt auch etwas, das wir für dieses Heil tun müssen. Und was das ist, werden wir in dieser Sendung herausfinden. Ich möchte an dieser Stelle aus Kapitel 53 des Jesaja-Buches noch einmal Vers 3 lesen, in dem die Trauer und das Leid Christi beschrieben werden. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Christus wird als Mensch voller Schmerzen und Krankheit bezeichnet. Deshalb sind manche der Ansicht, dass Christus während seiner Zeit auf der Erde sehr unglücklich gewesen sein muss. Und diese Meinung wird dann mit Ereignissen untermauert, die von seinem Kummer zeugen. Nun würde ich gern diesen Eindruck richtigstellen. In Vers 4 steht, dass er unsere Krankheit trug und unsere Schmerzen auf sich lud. Man beachte, dass er unsere Krankheiten und Schmerzen auf sich lud. Er war nicht selbst krank oder litt an Schmerzen. Er war bei seiner Mission hier auf der Erde sehr glücklich. In der Elberfelder Übersetzung des Hebräerbriefes wird Jesus als der geschildert, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Die Bilder, die ihn mit trauriger oder ernster Miene zeigen, stellen ihn falsch dar. Selbst unseren Platz am Kreuz nahm er gern ein. Er machte das Kreuz zu einem Altar, auf dem er einen hinreichenden Beitrag für unsere Sünden bezahlte. Er starb dort bereitwillig, denn in Vers 7 unseres Bibeltextes steht, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Vielleicht denkt jetzt jemand, das ergibt für mich keinen Sinn. Ich glaube nicht daran, und so eine Religion gefällt mir nicht. Ich will nicht, dass Gott ein Opfer für mich bringt. Ich habe ihn nicht darum gebeten. Es stimmt, dass er nicht darum gebeten wurde, aber ich möchte Ihnen eine sehr einfache Frage stellen. Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Menschen die heutige Welt in eine schlimme Lage gebracht haben. Die Weisheit der Menschen konnte das Leben nicht auf die rechte Bahn führen. Kann es dann nicht aber auch sein, dass der Mensch mit seiner Ansicht über das nächste Leben falsch liegen könnte, wenn er die Lösung Gottes einfach so abtut? Man stelle sich einen Moment vor, dass Gott seinen Sohn hingab, damit er für uns starb und dass er ein unglaubliches Opfer darbrachte. Dass das Kreuz die Lösung Gottes für die Sünden der Welt war und dass es das Beste war, was Gott tun konnte. Nun stelle man sich vor, dass diese gnadenreiche Lösung von den Menschen abgelehnt wird. Was kann Gott dann noch für unsere Ewigkeit tun? Wenn Gott seine Liebe, Weisheit und Kraft erschöpfte, als er Christus hingab, was hätte er noch für unser Heil tun können? Was kann Gott für diejenigen tun, die seinen Sohn ablehnen? Er würde sofort nochmal kommen und wieder sterben, wenn das der Preis für das Heil aller wäre. Man sollte es nicht leicht nehmen, wenn man Gottes Gabe der Liebe ablehnt. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn wir preisen schließlich keinen toten Christus, sondern einen lebendigen. Er starb, doch er verließ sein Grab siegesreich. Er fuhr zum Himmel auf. Er sitzt in diesem Moment zur Rechten Gottes und der Prophet sagt in Vers 11, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Wir haben einen lebendigen und frohen Heiland, denn sein Leiden führte zur Genugtuung. Er nahm unsere Hölle auf sich, damit wir seinen Himmel haben konnten. Er ist froh, denn über die Jahrhunderte haben sich viele, ja sogar Millionen zu ihm bekehrt und sind von der Sünde und ihren Übertretungen befreit worden. Sie wurden von der Krankheit der Sünde geheilt. Christus sagte, dass man sich über einen einzigen Sünder freuen würde, der Buße tat, und diese Zahl kann millionenfach multipliziert werden. Man denke nur an die Freude und die Genugtuung Christi heute. Christus ist voller Freude, und bei ihm zu sein, ist wahrlich ein frohes Ereignis. Wenn wir die Gabe des ewigen Lebens annehmen, die Jesus Christus uns schenken will, wird seine Freude noch größer. Er bittet uns um nichts, nur darum, dass wir das annehmen, was er uns geben will. Im Römerbrief schreibt Paulus, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Alles, was wir tun müssen, ist, Jesus zu akzeptieren, egal wo wir gerade stehen. Er lädt uns zum Fuße des Kreuzes ein, wo unsere Sünden vergeben werden. Mögen die folgenden Zeilen von Elizabeth Clefane unser Gebet sein. Unter dem Kreuze Jesu war's, wo ich gerne stand, der Schatten eines großen Felsens im geplagten, müden Land. Ein Heim ganz in der Wüste, auf langem Weg die Rast, die Mittagssonne von oben des ganzen Tages Last. Unter dem Kreuze Jesu mein Auge zuweilen sieht, die sterbende Form des einen, der droben für mich schied. In meinem weinenden Herzen zwei Wunder ich bekenn, das Wunder, der erlösend lieb, und dass ich unwürdig bin. Was für ein wunderbares Gebet für einen Sünder! Es beschreibt sehr deutlich, dass nicht alle Menschen gerettet werden, sondern nur jene, die Jesus als Stellvertreter annehmen. Es macht aber auch klar, dass die Menschheit verdorben ist und dass wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu retten. Alle sind schuldig, ohne Ausnahme, und alle sündigen ohne Ausnahme. Und alle irren umher, haben sich von Gott abgekehrt und gehen ihre eigenen Wege ohne Ausnahme. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Kapitel 54. Dieses Kapitel ist die logische Fortsetzung von Kapitel 53, denn es ist das Lied, in dem vom Heil und der künftigen Herrlichkeit Israels die Rede ist. Der Erlöser wird nach Zion kommen, und eines Tages werden ihn die Menschen dort sehen. Der Prophet spricht direkt Israel an und sagt, dass das Volk singen sollte. Ich lese Vers 1. Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Ich persönlich kann nicht singen. Wer singen kann, der möge sich an seiner Gabe erfreuen. Aber eines Tages werde ich singen können. Mit der Erlösung wird ein Lied in die Welt kommen. Die Welt selber bringt nur einen schwermütigen Blues hervor, die Erlösten aber singen vom Segen. Die Welt hat ihre Rockmusik, die Erlösten aber singen von der Erlösung. Die Welt spielt Jazz, die Erlösten aber haben die Wirklichkeit der Freude. Nur die Erlösten kennen das Lied der Freude. Die Erlösten werden das Lied der Erlösung singen, auf Erden und im Himmel. In der Johannesoffenbarung steht, und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Was für Aussichten! In der Johannesoffenbarung ist von der christlichen Gemeinde die Rede, aber in Jesaja 54 ist das Volk Israel gemeint. Die Gemeinde wird als reine Jungfrau bezeichnet, während Israel die erneuerte Frau genannt wird. Rühme, du Unfruchtbare, heißt es in unserem Bibeltext. In der Vergangenheit war Israel wie eine unfruchtbare Frau gewesen. Saras Leben ist ein Beispiel dafür. Sie war unfruchtbar und kinderlos geblieben. Durch Gott brachte die Unfruchtbare einen Sohn zur Welt, und man denke nur an die Millionen Nachkommen, die danach durch sie kamen. Das erste Wort nach der Schilderung der Kreuzigung in Kapitel 53 lautet am Anfang von Kapitel 54 Rühme. Es kann als eine Aufforderung für Israel zum Singen gedeutet werden. In der Vergangenheit war Israel eine unfruchtbare Frau gewesen, doch in der Zukunft werden ihre Wehen vorbei sein. Bisher hatten ihre Wehen nichts hervorgebracht, doch die Zukunft des Landes ist herrlich, da sie viele Kinder hervorbringen wird. Ich lese Vers 2. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstatt. Spare nicht. Spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest. Das Volk Israel hat niemals das gesamte Land bewohnt, das es vom Herrn erhalten hatte. Das Land, das Gott für sie in Josua 1, Vers 4 vorgesehen hatte, umfasste rund 780.000 Quadratkilometer. Selbst in der Blütezeit Israels unter der Herrschaft von David und Salomo hatte es nur 78.000 Quadratkilometer umfasst. Das ist ein ganz schöner Unterschied. Nun sagt Gott, dass sie ihre Seile langspannen und ihre Pflöcke feststecken sollten. Sie mussten keine Angst mehr haben. Bei der Wiederkunft Christi wird Israel demnach die gesamte Fläche des verheißenen Landes umfassen. Und Jerusalem wird sich auf die umliegenden Gebiete ausweiten, und es wird keine Staus mehr geben. Ich lese Vers 3. Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken, und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Weiter mit Vers 5. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. In dieser Zeit werden sie die Erlösten Gottes genannt werden. Ich lese Vers 6. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau. Und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Israel ist heute wie eine Frau, die aufgrund von Ehebruch verstoßen wurde. Das ist das Gleichnis, das hier verwendet wird. Ich lese Vers 7. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. In dieser Zeit werden wir alle auf das zurückblicken, was unserer Meinung nach so schrecklich in diesem Leben war. Und es wird uns so erscheinen, wie Paulus sagte, nur ein kurzes Leiden für einen kleinen Augenblick. Und wir werden in einer ewigen und über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit leben. Wir müssen unsere Augen auf das Unsichtbare richten, nicht auf das Sichtbare. In unserem Bibeltext geht es weiter mit Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wer meint, dass Gott seinen Bund mit Abraham brechen wird, wird von Jesaja eines Besseren belehrt. Gott wird seinen Bund nicht brechen, niemals. Vers 11. Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand, siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen. Nun beginnt Gott, seine Frau Israel zu trösten, damit sie fröhlich wird. Ich lese Vers 13. Und alle deine Söhne sind Jünger des Herrn, und großen Frieden haben deine Söhne. Hier wird von dem Tag gesprochen, da das Wissen des Herrn die Erde bedecken wird. Das bringt Frieden. Vers 14. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Das bedeutet, auf Gerechtigkeit folgt die Freiheit von der Furcht. In Kapitel 54 des Jesaja-Buches ging es vor allem um die Genugtuung, die wir selbst und unser Herr Jesus Christus erfahren, wenn wir die Gabe seines Heils annehmen. Dieses Ereignis bringt den Erlösten so viel Freude, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als diesem Gefühl mit Lobgesang Ausdruck zu verleihen. Es ist möglich, dass dieser Moment erst in ferner Zukunft geschehen wird. Doch dann wird es uns allen nur wie ein kleiner Moment der Trennung von Gott erscheinen. Aber wäre es nicht wunderbar, wenn wir uns schon heute dazu entscheiden würden, die Gabe des Heils von Jesus Christus anzunehmen und die Genugtuung schon heute zu erfahren? Denn was kann es für ein schöneres Leben geben als ein Leben voller Freude im Herrn? Damit endet unsere heutige Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Ich hoffe, Sie konnten für sich einige wertvolle Gedanken mitnehmen. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung, zu der ich Sie herzlich einlade. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.